Deutschlandfunk, Europa heute.
22. Januar 1972. Bis zu dem Tag war lange nicht klar, ob Großbritannien Teil der EWG wird. Das gegenseitige Verhältnis war kompliziert und nach der Gründung dauerte es rund 15 Jahre, bis London beitrat. Warum hat das so lange gedauert? Das habe ich Wolfram Kaiser vor der Sendung gefragt. Er ist Professor für Europastudien an der Universität im britischen Portsmouth.
Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum britische Regierungen sich in der Anfangsphase nicht entschließen konnten, dieser Kerneuropa-Integration beizutreten. Zum einen waren die britischen wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa sehr viel geringer ausgeprägt, als das zum Beispiel für Frankreich oder für die Bundesrepublik Deutschland der Fall war. Noch 1950 war etwa 50% des Handels Großbritanniens mit den Commonwealth-Staaten und dem eigenen Empire und nur etwa 25% mit Westeuropa und 25% mit Nordamerika. Es gab also viel weniger wirtschaftliches Interesse an der Wirtschaftsintegration im kontinentalen Westeuropa teilzuhaben. Aber darüber hinaus gab es natürlich in Großbritannien auch die Vorstellung, dass man vielleicht eine internationale Rolle fortschreiben könnte nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich von der Bundesrepublik sowieso, aber selbst von der Frankreichs unterscheiden würde und die Großbritannien weiterhin eine Art Weltmachtrolle garantieren würde, die wiederum einen Platz sozusagen am Tisch der großen drei des Zweiten Weltkrieges neben den USA und der Sowjetunion ermöglichen würde.
Was hat denn dann den Ausschlag gegeben, sich in den 60er Jahren um den Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu bemühen?
Ja, es hat zweimal Beitrittsanträge schon gegeben, bevor Großbritannien dann Anfang der 70er Jahre tatsächlich beigetreten ist. Einmal 1961 durch eine konservative Regierung, dann 1967 durch eine Labour-geführte Regierung, also sozialistisch geführte Regierung. Im ersten Fall war es vor allen Dingen so, dass Großbritannien, nachdem die EWG gegründet war und sehr erfolgreich die eigene Integration betrieb, dass Großbritannien zunehmend das Gefühl hatte, von den Vorteilen der Wirtschaftsintegration ausgeschlossen zu sein. Diese Vorteile wurden eben zu diesem Zeitpunkt immer offensichtlicher, da der Handel zwischen den Industrieländern immer bedeutender wurde und der Handel Großbritanniens mit den Commonwealth-Staaten und den Kolonien, die ja jetzt auch zunehmend in dieser Zeit in die Selbstständigkeit entlassen wurden, immer weniger bedeutsam war. Das war der eine Punkt. Und zum anderen drängte die amerikanische Regierung nach der Wahl Kennedys ganz energisch darauf, dass Großbritannien unbedingt der EWG beitreten sollte, vor allen Dingen, um die außenpolitischen Ambitionen de Gaulles etwas im Zaum zu halten und zu kontrollieren. Also insofern hatte der französische Präsident de Gaulle durchaus recht damit, dass die Gefahr bestand aus seiner Sicht, dass Großbritanniens Beitritt zur EWG Europa im Atlantik versenken würde, wie er das damals formuliert hat.
Ja, wir müssen vielleicht zur Erklärung noch beifügen, de Gaulle, bis 69 Präsident, hat beide Beitritte durch ein Veto verhindert und erst durch seinen Nachfolger Pompidou wurde das dann eben möglich, dass 72 die Verträge unterschrieben werden konnten. Wie haben denn die Briten die Gemeinschaft nach ihrem Beitritt geprägt? Was für ein Partner waren sie?
Ja, das Paradoxe ist ja, dass im Zuge des Brexit-Referendum 2016 zunehmend der Eindruck vermittelt wurde von denjenigen, die sich für den Austritt aus der heutigen Europäischen Union eingesetzt haben, dass Großbritannien überhaupt keinen Einfluss auf die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft und der heutigen Europäischen Union gehabt hat. Und das ist eine ganz absurde Form der Geschichtsnarration, die durchaus überhaupt nicht übereinstimmt mit den Fakten. Also in den 70er Jahren war es zwar so, dass Großbritannien an einigen Politikfeldentscheidungen nicht teilgenommen hat. Zum Beispiel hat es nicht an dem Währungskursmechanismus teilgenommen, der 1979 eingeführt wurde. Aber dann gerade in den 80er Jahren haben britische Regierungen, die Regierung Thatcher ab 1979, durchaus in einigen Bereichen wichtige Hinweise gegeben darauf, wohin die Reise gehen sollte im Blick auf weitere Integration, vor allen Dingen Wirtschaftsintegration. Also gerade der Binnenmarkt, der heute so wichtig ist für die Europäische Union, ist ein Projekt, das die damalige Thatcher-Regierung massiv unterstützt hat, aber auch in anderen Bereichen wie dem Verbraucherschutz oder der Regionalpolitik beispielsweise hat die britische Regierung durchaus eigene Initiativen in die europäischen Gemeinschaften eingebracht zu deren Weiterentwicklung.
Dennoch ist es ja so, dass die Briten nach dem Beitritt ein, ja, wie soll ich sagen, spezielles Verhältnis zu Europa hatten. Es gab kurz nach dem Beitritt wieder ein Referendum, was über den Austritt quasi entscheiden sollte. Können Sie uns das noch etwas näher erläutern? Und woher kommt dieses besondere und auch schwierige Verhältnis zu Europa?
Ich glaube, was wirklich sehr wichtig ist, gerade im Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland und vielen anderen Ländern wie Belgien oder den Niederlanden zum Beispiel, ist, dass es in Großbritannien noch nie einen parteienübergreifenden Konsens gegeben hat darüber, dass es gut wäre, der EWG oder der EG oder der heutigen EU beizutreten oder darin zu verbleiben oder sich für deren weitere Integration einzusetzen. Und daraus sind immer erhebliche Konflikte entstanden, bis auch zum Brexit, der Brexit-Entscheidung von 2016.
Wie kann denn jetzt, nach dem Brexit, einige Jahre danach, wie kann denn eine weitere Zusammenarbeit aussehen zwischen Großbritannien und Europa, der EU?
Ich denke, das ist noch vollkommen unklar. Diejenigen, die sich für den Austritt aus der EU eingesetzt haben, haben sich der Illusion hingegeben, dass es möglich sein könnte, zwar selbst den Binnenmarkt zu verlassen, was Großbritannien ja getan hat mit dem Austrittsvertrag, aber trotzdem in irgendeiner Weise enge Beziehungen zu unterhalten. Und das hat natürlich verschiedene Dimensionen. Einmal die wirtschaftliche Dimension, wo schon längst klar ist, was ja auch vorhersehbar war, dass der Austritt erheblichen kurz- und mittelfristigen, vielleicht auch langfristigen Schaden hat für die britische Wirtschaft, noch mehr als für die kontinentaleuropäische Wirtschaft, wo es natürlich auch nachteilig ist. Aber es ist auch auf der Ebene der außenpolitischen Zusammenarbeit etwa ganz unklar, ob die wieder so eng werden kann oder annähernd so eng werden kann, wie das vor dem Austritt der Fall gewesen ist, weil natürlich die EU selbst als Organisation immer enger versucht zusammenzuarbeiten, auch in der Formulierung von außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Aspekten und ansonsten die NATO das normale Forum ist, in dem man dann mit den USA spricht. Das ist ja paradoxerweise genau das, was sozusagen die Briten, die in den 60er Jahren für den Beitritt zur EWG waren, angeregt auch durch den amerikanischen Präsidenten Kennedy und dessen Forderung, vermeiden wollten, dass man nämlich isoliert ist in einer Konstellation, wo die USA die Europäische Union als den primären Partner in der internationalen Politik sehen und selbstverständlich nicht Großbritannien. Und das ist heute natürlich noch mehr der Fall als in den 60er Jahren.
Lassen Sie uns noch mal auf ein Land schauen, das auch 1972 am 22.01. den Beitrittsvertrag unterschrieben hat zur EWG. Irland. Irland gehört bis heute zur EU, ist nah an Großbritannien dran, aber das Verhältnis zu Europa hat sich ganz anders entwickelt. Woran liegt das?
Ich glaube, es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass Irland ja lange Zeit von Großbritannien aus der irischen Perspektive gesehen besetzt war und zu Großbritannien bis 1921, 22 gehörte und dann erst selbstständig wurde und dann auch noch selbstständig wurde unter den Bedingungen der Trennung, Teilung des Landes. Das heißt, Nordirland verblieb in Großbritannien. Und Irland war ein unwahrscheinlich armes, ländliches Land bis in die 1960er, 70er Jahre hinein, auch kulturell sehr stark katholisch-konservativ geprägt und wenig europäisch orientiert. Aber die irischen Regierungen und zunehmend auch die Bevölkerung hat den Beitritt zur EG als eine Möglichkeit gesehen, von Großbritannien unabhängiger, also auch de facto unabhängiger zu werden. Das heißt vor allen Dingen seine Wirtschaftsbeziehungen zu diversifizieren. Denn bis 1973 gingen noch 80% der irischen Exporte nach Großbritannien. Und die Erwartungen, die Irland an die EG und den EG-Beitritt gerichtet hat, wurden im Grunde in Gänze erfüllt. Das heißt, man hat enorm profitiert von der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik der europäischen Gemeinschaften und Irland spielt eine aktive Rolle in der europäischen Integration und in der EU und kann sozusagen viel mehr Einfluss nehmen, als das die Größe des Landes oder seine Bevölkerung nahelegen würde. Im Übrigen ist die wirtschaftliche Entwicklung im Großen und Ganzen phänomenal gut gelaufen und Irland hat heutzutage ein viel höheres durchschnittliches Bruttosozialprodukt als Großbritannien.
Das sagt Wolfram Kaiser, Professor für Europastudien an der Universität in Portsmouth. Und vor der Sendung haben wir miteinander gesprochen über den Beitritt Großbritanniens und eben auch Irlands zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor 50 Jahren.